Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit.
Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
Hallo Veit.
Heute sprechen wir über Andrew Sean Greer, Ein unmögliches Leben. Ein Roman über Personalität, darüber, wie das Personsein sehr zeit- und umweltgebunden ist. Ein Roman überhaupt über die Zeit und darüber, wie wir unser Leben nutzen sollten, darüber, wie dankbar wir über jeden Tag im Hier und Jetzt sein sollten, an dem wir die Menschen um uns haben, die uns was bedeuten und nicht uns über Gebühr darauf einlassen sollten, zu überlegen, was wäre denn, wenn alles ganz anders wäre.
Ja, und ich finde es nicht so ganz leicht, die Handlung zusammenzufassen, denn der Roman bewegt sich eigentlich in drei Zeiten, nämlich in der Gegenwart, die ist dann 1985, und in zwei Vergangenheiten, die eine ist 1918 und 1941. Es spielen mehrere Personen eine Rolle, die eben in diesen drei Zeiten auch vorkommen, aber der Witz ist, das sind sozusagen die gleichen Personen, die in diesen Zeiten vorkommen, aber sie sind eben anders, weil die Zeiten anders sind. Das kann man jetzt vielleicht noch nicht ganz verstehen, machen wir mal der Reihe nach. Es geht um Greta Wells. Greta Wells lebt 1985 in New York, in Manhattan, und sie muss einige Schicksalsschläge hinnehmen. Sie hat einen Bruder Felix, den liebt sie, der stirbt unglücklicherweise an AIDS, und Greta trauert zusammen mit dem Partner von Felix, dem Alan, um den Tod ihres Bruders. Und der Bruder war lebenslustig und total sympathisch. Und das ist der erste, ja, schwere Schicksalsschlag. Der zweite ist, dass der Mann, der Partner, der Ehemann von Greta, Nathan, hat eine Affäre. Das bekommt die Greta raus und das führt zur Trennung. Und Greta ist aber froh, dass sie wenigstens ihre Tante Ruth hat, und der kann sie alles anvertrauen.
Trotzdem, das nutzt nichts. Die Tante ist nicht genug sozusagen. Greta bekommt eine manifeste Depression, eine begonnene Psychotherapie reicht nicht, es bringt nichts, die Antidepressiva helfen nicht genug, der Effekt ist zu gering. Und Greta erfährt dann, dass es tatsächlich so eine Art neue Therapie gibt, eine Elektrokrampftherapie, die gerade für solche Fälle weiterentwickelt worden ist. Und bei einem gewissen Dr. Cialetti meldet sie sich freiwillig, weil das offenbar auch noch nicht so ganz zugelassen ist als Therapie, um sich da von dieser Depression heilen zu lassen.
Wobei, da ist der Roman medizinisch nicht ganz exakt, denn neu ist diese Therapieform da nicht. Und was witzig ist, ein Fun Fact: Die Elektrokrampftherapie wurde tatsächlich von einem Dr. Cialetti, nämlich Udo Cialetti und Lucio Bini, eingeführt, aber das war schon im Jahr 1938. Das aber nur am Rande. Greta wird also von Dr. Cialetti jetzt 1985 aufgeklärt, was so eine Elektrokrampftherapie macht, Wirkungen und Nebenwirkungen. Aber bei ihr tun sich dann doch ein bisschen mehr Dinge als vermutet. Denn nach der ersten Anwendung findet sie sich zwar am selben Ort in New York wieder, aber irgendwas stimmt nicht. Es ist nämlich nicht mehr das Jahr 1985, sondern das Jahr 1918. Aber Greta ist erstmal so ganz relaxed eigentlich. Sie denkt, das wird wahrscheinlich so eine normale Halluzination sein, die man nach der Elektrokrampftherapie hat. Aber nach der nächsten Anwendung, die sie ja dann sozusagen im Jahr 1918 erhält, wacht sie im Jahr 1941 auf und nach der nächsten Anwendung im Jahr 1985 und so weiter. Und jetzt dämmert er, dass ein System dahinter steckt und sie immer wieder in diese drei Jahre mittels EKT, also Elektrokrampftherapie, transferiert wird.
Genau, denn was diese Therapie auslöst, ist im Grunde das, was sie unterschwellig immer gedacht hat. Warum musste ihr geliebter Zwillingsbruder Felix sterben? Warum konnte der nicht in einer anderen Zeit leben, wo es kein AIDS gab, wo wir einfach alle miteinander glücklich alt geworden wären? Und im Grunde löst diese Therapie genau das aus, dass diese vage Idee von ihr real wird und sie durchlebt das. Es ist im Grunde wie so ein Was-wäre-wenn-Spiel und auf einmal sind sie eben in anderen Zeiten und da sind sie natürlich einerseits quasi biologisch die gleichen Menschen. Nathan, ihr Mann, Felix, der Zwillingsbruder, Tante Ruth ist da. Und in der Grundkonstellation ist es dann auch immer wieder ähnlich. Ruth ist immer wieder Mitwisserin, Mitleiderin. Aber dann kommt es eben dann doch immer mehr dazu, dass die, obwohl vermeintlich gleiche Personen, sie eine ganz andere Persönlichkeit entwickelt haben.
Ja, und das ist total spannend, wenn man das liest, weil es ist wirklich auch ein Entdecken. Zum Beispiel im Jahr 1918 ist Nathan, der Ehemann von Greta, eben im Krieg und kommt aus dem Krieg nach Hause und ist ein furchtbarer Typ. Und die dortige Greta, die hält es nicht aus und sucht jetzt hier Trost in den Armen eines jungen Mannes, der heißt Leo. Und im Jahr 1941 ist die Ruth leider bei einem Autounfall verstorben. Dafür ist der Nathan ein unglaublich toller Mann und trägt Greta auf Händen. Und was im Jahr 1985 los ist, wissen wir ja schon.
Ja, und Greta im Grunde wurstelt sich durch diese Zeiten im Grunde ziemlich reizüberflutet von diesen Unterschieden. Aber das Wichtige ist ja der schwule Bruder, der Felix. Der ist nämlich auch komplett anders. Im Jahr 1918, Greta ist total happy, dass der natürlich irgendwie auch da ist, aber das ist so ein verklemmter, verdruckster und fast schon auch unsympathischer, natürlich erkennbar schwuler Mann, aber der irgendwie zu nichts stehen will und selbst als Greta ihm da Hilfestellung geben will, sondern der macht doch und freu dich doch, wenn du dich verliebst und sowas, und irgendwie streitet Felix das alles ab und ist also wirklich so ein ekliger, schwiemeliger Kerl, dass man es gar nicht fassen kann.
Ich fand den Roman übrigens unheimlich virtuos erzählt, weil das ist gar nicht so einfach, diese drei Zeiten hinzubekommen. Ich fand es extrem kurzweilig und es gelingt in diesem Roman durch diese verschiedenen Zeiten, die berichtet werden, schwules Leben in sehr unterschiedlichen Epochen zu zeigen. Ja, die 80er Jahre mit der Traumatisierung durch AIDS, 1918, wo es irgendwie undenkbar war, offene, schwule Biografien zu führen, und 1941, da gab es vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber man musste schon sehr subtil sein, wenn man irgendwie schwule Beziehungen führen wollte.
Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich das Spannende, weil es so eine Versuchsanordnung hat. Ja? Also wir spielen die gleiche Personage in drei verschiedenen Zeitebenen durch und dadurch hat er eine einigermaßen glaubhafte, naja, mit der Elektroschocktherapie, das ist natürlich nicht ganz so, funktioniert sie glaube ich nicht, aber es ist sozusagen so, wird man immer wieder durch diese drei Zeiten katapultiert und man spielt das einfach so durch, wie wäre es denn mit diesen Leuten zu einer anderen Zeit zu sein, und dann sieht man, dass die geliebtesten Menschen einem nur noch auf die Nerven gehen könnten, wenn sie in einer anderen Zeit gelebt hätten, dass nichts mehr passt, dass das vermeintliche Glück auf der Seite durch ein anderes Unglück ersetzt wird. Nichts wird besser, kein einziges Problem wird gelöst. Das, was man sich aber immer wieder durch die Vorstellung ja gelöst vorstellt, ach, wären wir doch woanders, dann wäre doch alles besser. Und dadurch wird auch nochmal deutlich, wie flüchtig eigentlich Glück ist und dass es überhaupt nicht an der unmittelbaren Inszenierung, der unmittelbaren Rahmenbedingungen konkret hängt, ob Glück sich einstellt. Es ist einfach vielleicht momentan da und das kann es aber durchaus in jeder Zeit.
Ja, und mein nächster Satz hört sich jetzt an wie aus einer Freizeitzeitschrift, glaube ich, aber es ist wirklich ein Roman über das Leben und die Liebe im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ein Roman über Schwulsein durch die Zeiten, und ich habe so mitgenommen, es ist irgendein Roman, der mir eigentlich sagt, nutze den Tag, solange er da ist, mach das Größte aus dem Tag, der heute da ist. Ich fand es kurzweilig, spannend, und ich habe auch sehr, wurde zum Nachdenken animiert durch dieses Buch.
Genau, es ist wirklich, es wird einem außer dieser historischen Darstellung eben auch wirklich klar, was wäre, wenn. Denkspiele sind interessant, sie können einen intellektuell läutern, aber sie sind eben ungeeignet zur Lösung realer Probleme. Andrew Sean Greer, Ein unmögliches Leben. Auf Deutsch 2014 erschienen, es hat 336 Seiten und ist gebunden.